Click and Rush mit einer Sonderepisode in unserer Jubiläumswoche. Ich bin @Ulihebel auf X, auf Instagram, auf TikTok und auf Blue Sky. Jetzt habe ich es richtig gesagt.
Ich bin @JoachimHebel auf genau den gleichen Plattformen. Wir wurden schon belächelt, dass wir da uns nicht so ganz sicher sind, wie die ganzen Plattformen heißen.
Lange angekündigt haben wir heute einen Gast, auf den wir uns sehr freuen. Liebe Grüße nach West London, würde ich jetzt mal tippen, an Bernd Leno.
Ja, servus nach Südwest-London, um genau zu sein.
Oh, SW6 ist der Postcode, oder? Also genau, ohne jetzt irgendwas zu leaken.
Genau.
Ja, okay, wunderbar. Sehr, sehr schön. Die Einstiegsfrage muss immer lauten, auch in dem Podcast, geht's gut?
Alles gut, alles gut. Ich glaube, im Verein läuft's sehr gut, auch wenn wir jetzt am Wochenende in Unentschieden gespielt haben. Aber die Grundstimmung ist immer sehr positiv bei uns.
Das ist doch sehr schön. Wir machen das wirst du jetzt nicht unbedingt wissen. Wir haben uns übrigens auf das Du geeinigt vor der Aufzeichnung. Das wirst du jetzt nicht wissen, aber wir geben ganz gerne mal so bis zum Oktober, in den November hinein Schwerpunkte zu verschiedenen Vereinen, wo wir dann immer so 20, 25 Minuten mal versuchen durchzuanalysieren, was denn so läuft, wie zufrieden man sein könnte mit dem einzelnen Verein, wie die Tabellensituation einzuordnen ist. Haben uns aber Fulham für diesen heutigen Tag aufgespart, weil wir jemanden haben wollen, der sich ein bisschen besser auskennt. Jetzt würde ich mal Folgendes sagen wollen. Leistungsmäßig seid ihr ziemlich gut unterwegs. Ich habe mir mal die Expected Goals-Tabelle rausgesucht. Da wärt ihr Top 4. Wenn man die Spiele nach der 85. Minute abpfeifen würde, wärt ihr Top 5. In Wahrheit steht ihr jetzt mal ausgespart der Tabelle, wie da, deiner Meinung nach? Wie zufrieden kann man sein?
Ich glaube, du hast es perfekt zusammengefasst. Also wir haben sehr, sehr gute Spiele gehabt, haben uns nicht belohnt, haben dann manchmal, ich glaube jetzt schon zum dritten Mal nach der 85. oder so ein Gegentor bekommen, was uns Punkte gekostet hat. Ja, deswegen ist es ein bisschen schade, weil wir viel weiter oben stehen könnten. Aber im Grunde muss man sagen, das hat der Trainer, glaube ich, auch sehr gut gesagt, nach dem Spiel, wo alle enttäuscht waren. Wir sind auf dem richtigen Weg, weil wir spielen im Old Trafford, wir spielen gut, wir spielen auswärts in Everton, wo es auch nicht immer leicht ist, sind eigentlich besser. Und ja, dann werden so Kleinigkeiten immer bestraft. Das ist einfach die Premier League. Ich glaube, man sieht letzten Spieltag, wie viele Tore in der Nachspielzeit passiert sind. Da fallen sogar, keine Ahnung, ich glaube 2 Tore in der Nachspielzeit bei Brighton gegen Wolverhampton für einen sicher geglaubten Sieg und so weiter. Und das ist halt wahrscheinlich so ein bisschen anders als in anderen Ligen. Und ja, ich glaube, unser Ziel muss vielleicht sein, einfach die Spiele früher zu killen, sagt man hier in England. Und ja, aber wie gesagt, wir sind trotzdem auf einem guten Weg. Deswegen sage ich, die Stimmung ist trotzdem gut, weil jeder das auch einzuordnen weiß. Aber ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass es besser wird.
Ich meine, es waren jetzt auch 2 Niederlagen gegen City und Aston Villa. Ich glaube, da kann man verlieren. Am ersten Spieltag, das habe ich gehabt, das Spiel habe ich gemacht gegen Manchester United. Da wart ihr eigentlich auch mindestens ebenbürtig. Also dann gab es ja diese eine Aktion von Zirkzee, aber da hat sich United ja auch schwer getan. Dementsprechend, also es ist ja jetzt nicht wild und Platz 10 ist ja eigentlich auch für euch total okay, oder?
Trotzdem. Absolut, absolut. Absolut, also ist jetzt gar kein Grund zur Panik oder sonst irgendwas. Da bewahren alle schon Ruhe, weil unser Ziel ist es, in der ersten Tabellenhälfte zu sein. Man muss auch ein bisschen realistisch sein, weil wenn man sieht, was da für dicke Fische in der Premier League rumlaufen, so wie du es gesagt hast, wir haben gegen Aston Villa und City verloren, das sind jetzt auch nicht gerade die schlechtesten Mannschaften. Da sollte man schon auch auf dem Boden bleiben. Aber ich glaube, wenn man sieht, wie wir gegen City gespielt haben, da haben wir auch ein bisschen unglücklich verloren, hatten einige Chancen gehabt. Ich glaube, City waren im Spiel auch nicht, haben nicht ihren besten Tag gehabt, sage ich mal. Aber wie ich schon gesagt habe, die Premier League ist da eiskalt, jeder Fehler wird bestraft. Und wenn wir da mehr Konstanz reinbekommen, dann können wir vielleicht noch weiter oben angreifen. Aber wie ich schon gesagt habe, Tag für Tag, Spiel für Spiel und jeder kann jeden schlagen. Deswegen ja, gibt es keine sicher geglaubten Punkte.
Ich hab's rausgeschrieben, weil ich City dann hatte im Spiel drauf. Ihr hattet 5 Großchancen, das gab es unter Guardiola erst 2-mal zuvor. Also das ist eigentlich schon krass.
Ja, es war krass. Also ich glaube, bloß Adama Traoré ist 3-mal auf dem Torwart zugelaufen. Und selbst am Ende, ich glaube, die letzte halbe Stunde haben sie uns 1-2-mal ausgekontert, haben da ein Tor gemacht. Aber selbst danach haben wir noch 3-2 gemacht und hatten danach auch noch Chancen gehabt. Und wir hatten auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt. Aber das zeichnet halt auch eine Top-Mannschaft aus an einem nicht so guten Tag das Spiel über die Bühne zu bringen, die Chancen zu machen. Und ja, das ist wahrscheinlich dann der Unterschied zwischen uns.
Meine Einordnung der Saison wäre fast sogar noch ein bisschen positiver. Und ich würde es mit dem Sommer begründen wollen. Ihr habt gerade auch in der Defensive, was ja dann für dich vielleicht auch nicht ganz unerheblich ist, teilweise auch spät, nicht nur Leistungsträger verloren, teilweise jahrelange Stammspieler, sondern wahrscheinlich auch Typen, die extrem wichtig sind für die Truppe. Also Tosin, der zu Chelsea gegangen ist, und Tim Ream, der jetzt in Charlotte, glaube ich, spielt. Ne? Mhm. Ist mir neulich mal über den Weg gelaufen beim MLS-Schauen. Und. Also Palinha kann man noch nennen, der wahrscheinlich auch noch ins Defensive zählt. Willian, um noch einen weiteren zu nennen. Und jetzt würde ich sagen, das ist nur die äußere Beobachtung, dass ihr ja ein Team seid, das unter Markus Silber sehr durchchoreografiert spielt, vor allen Dingen auch im Spielaufbau. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass ihr schon so stabil seid.
Ja, ich glaube, daran sieht man, wie gefestigt dieses ganze System und so ist. Dass wenn ein, zwei, wie du es gesagt hast, sind ein paar wichtige Spieler weggefallen, auch erfahrene Spieler. Sag ich mal, die auch für die Kabine sehr, sehr wichtig sind. Daran sieht man auch, wie gefestigt alles ist und wie der Trainer, das ganze Team oder diese ganze Struktur im Griff hat. Und die neuen Spieler haben sich perfekt eingefügt. Zum Beispiel Anderson, der kennt die Premier League, der war auch schon selber bei Fulham und so weiter. Der hat sich super, super eingefügt. Und ich muss auch sagen, vor 2,5 Jahren, als ich kam, da war auch die Breite noch nicht so gut. Jetzt haben wir auch eine gute Breite. Spieler wurden ohne Probleme ersetzt und kaum jemand redet über die. Ich glaube, das ist immer ein gutes Zeichen, als wenn man sagt, oh, dieser Spieler fehlt, der Spieler fehlt. Sascha Lukic zum Beispiel kam rein für Palinha und hat den super ersetzt, hat gut gespielt und hat sich jetzt leider verletzt. Ich glaube, das spricht für uns als Mannschaft, dass wir nicht von einzelnen Spielern abhängig sind. Und man muss auch sagen, ich glaube, der Verein hat gut eingekauft. Emil Smith Rowe, wie gesagt, Anderson kam dazu, Sander Berge kam dazu, der kennt die Premier League auch. Ich glaube, das sind alles Spieler, die wissen genau, wie die Premier League läuft. Und deswegen würde ich sagen, dass wir auch sowohl in der ersten Hälfte als auch in der Breite oder vor allem in der Breite besser geworden sind.
Jetzt ist Palinha ja der Name, der in Deutschland natürlich auch immer gespielt wird. So in England ist er eigentlich gar nicht mehr so Thema, weil es ja, wie du selbst sagst, sehr gut ersetzt worden ist. Fehlt er trotzdem irgendwie oder sagt ihr, steckt da schon diese Antwort drinnen mit, das haben wir besser hinbekommen, als wir dachten?
Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wir als Mannschaft, auch Sascha Lukic hat den super ersetzt oder auch Sander, als er als Sascha sich verletzt hat und so weiter. Aber natürlich, Jao, ich glaube, der hat jeden Zweikampf gewonnen und so weiter. Den kann man auch nicht 1:1 ersetzen. Ich glaube, das muss man. Ich glaube, wer unsere Spiele gesehen hat, hat genau gesehen, wie wichtig der war vor der Abwehr. Der hat da alles abgeräumt und so weiter. Das ist nicht einfach, 1:1 den zu ersetzen. Aber wie ich schon gesagt habe, als Mannschaft haben wir das dann super gemacht. Und wie ich schon gesagt habe, als Einzelspieler und, sag ich mal, als Präsenz auf dem Platz kann man Jao nicht ersetzen, weil der für uns Gold wert war. Und das glaube ich auch, wird er bei Bayern bald sein.
Wie wichtig ist, weil der war auch schon mal bei uns zu Gast, Markus Silva, ich habe den schon mal getroffen. Wie wichtig ist der Trainer und das ganze Konstrukt? Also ich war total beeindruckt, wie ruhig der ist, wie cool der ist, wie gelassen der ist. Und dann natürlich auch mit diesem Fußball, der ja dann auch jetzt in Fulham ja mal also richtig funktioniert, zuvor ja auch Probleme gehabt in der Premier League. Wie wichtig ist er und sein System für den ganzen Erfolg?
Ja, ich glaube, er ist die Schlüsselperson, würde ich auf jeden Fall sagen, weil erstmal natürlich ist er auch verantwortlich, welche Spieler kommen und wie man sieht, wie ich schon gesagt habe, vor 2,5 Jahren, als ich zu Fulham kam, was für Spieler da waren und was jetzt für Spieler da waren und auch die Art und Weise, wie wir spielen. Ich glaube, das ist natürlich sein Konzept, die Art, wie wir spielen, sein System, das Taktische und natürlich auch diese Mentalität und dieses ganze, wie soll ich sagen, dieses Zusammenspiel, so wie wir als Team sind, so wie ja im ganzen Verein, also muss ich sagen, hat er so diese ganze Atmosphäre, dieses familiäre, aber trotzdem diesen Konkurrenzkampf und dieses, wie soll ich sagen, diese Überlebenskampfmentalität, was er da reinbringt. Jeden Tag im Training, heute im Training auch, hat er uns am Anfang gelobt, hat gesagt, Jungs, wir haben es gut gemacht, wir werden dafür immer belohnt. Und dann danach hat er wieder getobt, weil irgendwas nicht gepasst hat und so weiter. Da ist nicht irgendwie mal ein bisschen locker machen. Selbst nach Siegen, wir gewinnen zwei, drei Spiele, dann hast du immer ein paar Leute, die dann ein bisschen locker machen. Wir haben auch ein paar Brasilianer, Hackespitze, 1, 2, 3, das läuft so nicht und so weiter. Und das weiß jeder ganz genau, dass alles perfekt sein muss. Und es ist nicht nur auf dem Platz, sondern ich glaube auch außerhalb vom Platz hat er diese Mentalität so ein bisschen reingebracht und auch diesen ganzen Konkurrenzkampf. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ist er der Hauptverantwortliche für den ganzen Erfolg, in Anführungszeichen, dass er den Verein von einer Fahrstuhlmannschaft oder den Verein von einer Fahrstuhlmannschaft zu einem, ja, zu einem richtigen Premier League Club gemacht hat, weil ich glaube, Fulham ist ein Traditionsverein und alles, und gehört auch mit diesem ganzen Stadion und dieser ganzen Historie und so, gehört einfach in die Premier League.
Ich würde noch mal einmal ganz kurz zu Marco Silvers Idee auch kommen, und da können wir dich dann auch gleich mit reinnehmen. Ich habe mal so in der Premier League rumgefragt bei ein paar anderen Fans, die bei Fulham, da kommen wir dann später noch drauf, die bewundern dich sehr. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das genau richtige Wort. Die anderen sagen, das ist ein Time-Waster, weil ihr teilweise im Aufbau so lang den Ball haltet oder direkt nach vorne jagt. Ist das eine falsche Beobachtung oder ist das charakteristisch ganz gut wiedergegeben, wie ihr das macht? Weil ihr seid, finde ich, schon mit eins der geplantesten Teams, was den Aufbau betrifft.
Ja, natürlich. Also wir haben natürlich auch unseren klaren Matchplan, wie wir spielen. Und ja, Time Waster würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das ist das falsche Wort. Aber so wie wir spielen, ich glaube, wenn man die Spiele anschaut, es hat schon alles Hand und Fuß. Jeder weiß ganz genau, wo er zu stehen hat. Und wie er vorhin schon gesagt hat, so wie die Chancen erspielen, auch ganz von hinten raus. Manchmal vor 2 Wochen oder so, war es einfach ein langer Ball hinter die Kette. Wir wussten ganz genau, Aston Villa, die pressen sehr hoch. Wenn Pau Torres einfach ein bisschen höher steht, einfach mal gib ihm und lang hinter die Kette. Dann hat Jimenez gut gemacht. Und so einfach geht's dann halt manchmal. Also wir wissen dann schon, was zu tun ist im Spielaufbau. Wir versuchen, den Gegner auch zu locken. Manchmal machen die Mannschaften es auch ein bisschen schwer, weil die nicht kommen, obwohl wir wollen, dass sie hochpressen, dass wir hinten mit Adama Traoré mehr Platz haben und alles, weil dann kann man dem Außenverteidiger nur noch viel Glück wünschen im Sprintduell. Und ja, und ich glaube...
Daher kommt, glaube ich, das Time-Wasting, ne? Wenn ihr versucht, das Pressing anzulocken, um drüber hinwegspielen zu können. Also langer Ball auf den von Marco Silva ja, glaube ich, ganz gerne gewünschten physisch starken Stürmer, der mal Vitovic war und halt jetzt Muniz ist zum Beispiel.
Genau, um die Bälle zu halten und dann die Außenspieler auch mal hinter die Kette zu spielen, weil ich glaube, wir spielen ja nicht von hinten raus, um irgendwie, dass es schön aussieht, sondern das hat schon alles seinen Sinn und Zweck. Und ja, also ich glaube, die Zahlen und die Art und Weise, wie wir spielen und auch ja das Ganze, wie soll ich sagen, die Art und Weise, wie wir spielen, ich glaube, das spricht für die Taktik von ihm, das spricht für unsere Qualität und jeder ist davon 1000% durch überzeugt.
Das heißt, dein Assist, den du ja hast, den du ja schon beschrieben hast, du hast übrigens einen mehr als Marcus Rashford in der laufenden Saison und genauso viele wie Scott Parker, Vereinslegende, und João Palhinha im vollen Trikot, der kam bei Design. Es war also eine Frage Zeit, dass das irgendwann mal so sich ausgehen würde.
Ja, schon. Weil im Endeffekt, wir haben das auch immer angesprochen. Selbst der Torwarttrainer hat mir auch 1000-mal gesagt, so, da hinter die Kette, hier hinter die Kette. Ich glaube, gegen Everton habe ich es auch 1, 2 Mal versucht, auf den Außenspieler lang zu spielen. Ich glaube, heutzutage ist der Torwart vor allem ja der Erste, im Endeffekt, der mit dem fängt alles an. Und so weiter. Und ich bin da auch natürlich der Anker die ganze Zeit. Und ja, manchmal spielt man viel zu viel kurz, obwohl da manchmal der lange Ball hinter die Kette. Jeder Abwehrspieler weiß ganz genau, wie schwierig das ist. Und ja, ich glaube, wenn man sieht es bei Ederson, der, ich glaube, der ist das perfekte Beispiel. Der hat schon mehrere Assists. Der macht es auch top. Weil alle, wenn Mannschaften hochpressen, Mann gegen Mann gehen, einfach mal langen Ball auf Haaland und dann viel Glück. Den Rest macht der. Und ja, manchmal ist Fußball einfacher, als es ist.
Da bin ich jetzt gespannt, weil wenn man jetzt so rumfragt, das Erste, woran man denkt, das ist jetzt bitte nicht falsch verstehen, ist ja jetzt nicht unbedingt, dass du der Sweeper-Keeper bist, sondern du bist ja eher so ein traditioneller Keeper in den Augen vieler. Findest du dich da unterrepräsentiert, dass die Leute, weil ich meine, was ich sehe, ist Da ist grundsolide. Da gibt es ja weit schlimmerere Keeper. Das ist, deswegen verstehe ich diese Diskussion immer nicht so quasi, dass du nur der Torhüter bist, der auf der Linie steht.
Ja, keine Ahnung, wie die Wahrnehmung da von anderen Leuten ist und so weiter. Aber das ist nicht mein Spiel, dass ich jetzt irgendwie den Hampelmann spiele oder so, oder dass ich jetzt irgendwie auch Show mache. Ich glaube, das ist nicht meine Art. Das bin ich auch nicht als Mensch. Also ich bin jetzt auch kein Mannschaftsclown oder ich war auch in der Schule kein Klassenclown oder sonst irgendwas, sondern mein Spiel, meine Art war immer klar und so weiter, auch kein unnötiges Risiko. Als Torwart ist es sowieso immer sehr, man sollte nicht wild sein als Torwart und auch jetzt nicht irgendwie an die Spieler rangehen und die irgendwie schütteln oder durchbeleidigen oder sonst irgendwas, sondern mein Spiel war immer klar. Und alles und natürlich auch immer im Dienste der Mannschaft. Es soll der Mannschaft bringen und nicht, dass ich auch irgendwie ein Selbstdarsteller sein sollte und auch irgendwie unnötig Show machen und irgendwie durch die Gegend hüpfen, obwohl ich einfach den Ball fangen kann oder einfach auch stehen kann und nicht einfach die Beine hochreißt und so weiter. Und ich glaube, die Fachleute, die wissen ganz genau, was gut und was schlecht ist und so weiter. Und ich glaube, ich habe irgendwo mal bei der Euro eine Statistik gesehen. Da stand irgendwie dran, dass die Mannschaften oder die Spiele wurden öfters oder die Torhüter wurden besser bewertet oder waren besser, die in Anführungszeichen die traditionellen Torhüter waren und nicht die, wo es die perfekten Pässe gespielt haben, die keine Ahnung irgendwas gemacht haben, sondern die einfach auf der Linie einen Job gemacht haben und fertig. Und ich glaube, das ist trotzdem bei aller, es wird immer erzählt, der Torwart muss Top-Bälle spielen, muss dies und das machen können. Ich glaube, am Ende, in den großen Spielen, sieht man auch auf dem Top-Niveau, braucht man immer einen Torwart, der einen Ball hält und seinen Kasten sauber hält und keine Dummheiten macht. Und das wird auch immer so bleiben.
Weil du gerade Experte gesagt hast, ich habe mit jemandem gesprochen, der ja mal einen Ball gehalten hat, mit einem gewissen René Adler. Habe ich gerade auch gesprochen, von dem soll ich dir liebe Grüße ausrichten. Da steht noch ein Essen offen, danke, soll ich danke. Dir erstmal sagen. Ihr habt beim Kreditkartenziehen, glaube ich, hat er verloren. Jetzt wäre beim nächsten Mal, glaube ich, der andere dran. Soll ich dir auf jeden Fall ausrichten. Bei uns beiden ist es so, wenn Uli und ich essen gehen, dann haben beide zufälligerweise die Kreditkarte verloren. Bei euch scheinbar sitzt die locker. Okay, ich verstehe. Aber er hat zu mir gesagt, wir waren natürlich auch ernst geredet und es ging genau in die Richtung. Er hat genau das Gleiche gesagt, dass er zum Beispiel, das war seine Einstellung, Einschätzung, das fand ich ganz interessant, dass wir deshalb keine Top-Talente mehr haben in Deutschland, weil es viel zu sehr darauf geht, was kann der mit dem Fuß und das andere, das in Anführungszeichen traditionelle, wird eigentlich ein wenig vernachlässigt.
Ja, ich glaube, das fasst es perfekt zusammen. Ich glaube, erstmal habe ich das Gefühl, das ist nicht nur bei den Torhütern so, ich habe allgemein das Gefühl, dass alles nach Schablone A, Schablone B, Schablone C ist. So die Freiheit, einfach mal ins 1 gegen 1, so Musiala-mäßig, einfach mal zu gehen, so Straßenfußballer, so wie Musiala, Wirtz und keine Ahnung was. Ich glaube, das ist ein bisschen verloren gegangen. Das ist auch bei den Torhütern meiner Meinung nach ein bisschen verloren gegangen, weil irgendwie bewegen sich alle gleich, alle sind sehr, sehr ähnlich. Das liegt nicht an den Jungs. Ich glaube, das kann vielleicht sein, dass es an der Ausbildung liegt, weil die wollen wirklich, dass jeder brav ist, jeder macht es schön, genau das, damit der Trainer nichts sagen kann. Jeder kann im 4-3-3 spielen. Was hat Mehmet Scholl gesagt? Kann jedes System hoch und runter furzen. Hat er doch irgendwie mal so, oder irgendwie sowas gesagt.
Ja, sowas in Richtung.
Und das kennen die Jungs wahrscheinlich alle. Aber so diese Straßenfußballermäßige, das geht ein bisschen verloren. Ich glaube, das beste Beispiel für mich, das war auch für mich, als ich noch jung war und bei der Nationalmannschaft dazugekommen bin, wie Manuel Neuer das gemacht hat. Manuel Neuer hat sein, oder Oliver Kahn auch, die haben komplett ihren eigenen Style gehabt. Ihren eigenen Style, anders als andere Torhüter mit Instinkt und mal nicht die Torwarttechnik machen, sondern einfach nach Instinkt einfach sich mal in den Ball reinschmeißen und keine Ahnung was. Und ja, ich glaube, das geht ein bisschen verloren gegangen. Aber ich glaube, das hat jeder auch erkannt und ich hoffe, dass das sich auch ändern, weil ich glaube, das ist schon sehr offensichtlich.
Ja, er hat zu mir gesagt, dass du einer der besten Torverteidiger der Welt bist, hat er zu mir gesagt. Also es ist ja schon eine große Ehre, wenn ein René Adler, der es wirklich einschätzen kann, das sagt, weil er eben gesagt hat, du bist so die Generation Ball halten. Und vor allem hat er gesagt, dass was du perfekt machst, ist Stellungsspiel, Positionierung und wann springe ich. Also er nannte das den Auftaktsprung quasi, bevor man den Sprung macht. Da gibt's, hat er gesagt, es gibt kaum jemanden, der das so sauber macht wie du, dass er in genau im richtigen Moment diesen Auftaktsprung macht, um dann richtig wegzukommen. Da muss man ja auch, so hat er es mir erklärt, verstehen, wann schießt wer, wo kommt der Ball, wann, weshalb, warum, und dass du das perfektionierst. Er meinte, Donnarumma macht das ähnlich gut und teilweise holt ihr dann beide Bälle raus, die halt andere nicht holen, weil sie halt vielleicht eine Sekunde zu spät losspringen, ein Hundertstel zu spät losspringen und dann einfach diese Vororientierung nicht so haben. Ist das einigermaßen torhüterisch erklärt?
Ja, das ist sehr gut erklärt. Also für den Kommentar kriegt René auf jeden Fall das Essen bezahlt das nächste Mal. Nee, also ich weiß, was René damit meint, also ein Auftaktsprung, das habe ich so beim VfB, also ich war bei VfB der Jugend und habe ich dort so gelernt und alles, das hilft mir einfach dabei, auf Spannung zu kommen und ja, sich mehr oder weniger auf den Schuss vorzubereiten, aber ich muss auch René zustimmen, also ich glaube, dass ich noch aus der Generation Torverteidiger komme, das stimmt, ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall auch meine Stärke und ja, ich glaube, vor allem in der Premier League, wo ich glaube, man als Torwart, vor allem als Torverteidiger gefordert ist, natürlich auch bei Flanken, weil überall wird geblockt und was weiß ich was. Aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das ist mein Hauptjob und das ist auch ja, meine Stärke und zum Glück ist es meine Stärke und nicht was anderes. Und ja.
Ich würde das gerne nochmal Premier League geschichtlich kontextualisieren, wenn das erlaubt ist. Du musst dich nicht dazu äußern, du darfst aber auch gerne. In der Saison, als Aaron Ramsdale bei Arsenal übernommen hat, haben sie dich verkauft und den zweifachen Welttorhüter, die ich beide als Shotstopper bezeichnen würde. Zufall.
Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich war es dadurch geschuldet. Vielleicht waren wir nicht gut mit dem Fuß. Vielleicht haben wir charakterlich nicht reingepasst. Das war ja auch immer ein großes Thema, weil neue Leute kommen sollten und alles drum und dran. So wirklich hat man keine Antwort bekommen. Ja, aber ja, ein, zwei Jahre später war es dann für Aaron auch vorbei. Und genau, ja, das Gleiche. Genau,
das kommt dann auch erschwerend dazu, dass, ja, dass er jetzt inzwischen in Southampton spielt, ne?
Genau, das Gleiche. Ich habe mit ihm auch geredet und er hat mir gesagt, jetzt bin ich dran gewesen und alles. Und ja, aber wie gesagt, das gehört dazu zum Fußball, das gehört zu dem Geschäft vor allem dazu. Und ich habe auch das Positive rausgenommen. Ich glaube mal, so ein Rückschlag, das hat mich auch menschlich weitergebracht. Und ja, und im Endeffekt, ja, hat auch jeder zu mir gesagt und ist auch mein Gefühl, ist es für mich top aufgegangen. Ich bin in der Premier League geblieben und alles und ja, bin hier sehr, sehr glücklich.
Es war ja dieses legendäre Spiel gegen Brighton mit Neil Mopay, die Geschichte, wo du dich dann auch verletzt hast. War das vielleicht der größte Schlag in deiner Karriere? Weil ich meine, danach ging es ja los, dass Martinez eine Chance bekommen hat.
Nee, würde ich nicht sagen, weil kam ich ja zurück und habe ja wieder gespielt. Martinez wurde ja dann verkauft, der wurde ja dann abgegeben an Aston Villa und dann habe ich ja noch ein Jahr ganz normal als Nummer 1 gespielt und ich wurde ja auch dann, glaube ich, die ersten paar Spiele habe ich ja dann noch gemacht und wurde dann erst dann in Anführungszeichen rasiert. Mhm. Das würde ich nicht sagen, aber ich würde eher sagen, die ja, sag ich mal, die Degradierung auf die Nummer 2, das war, glaube ich, der größte Schlag vor allem, okay, oder das Bitterste meiner Karriere, weil ja, vor der Saison war noch Thema, wie es mit mir weitergeht. Es gab natürlich auch ein paar Probleme, interne Probleme dort. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn ich jetzt nicht darüber rede. Das muss jetzt im Nachhinein nicht sein und so weiter. Dass da ein paar Sachen nicht gepasst haben, hat man mir erzählt, ja, Nummer 1, dies und das. Dem Matt Ryan damals war die Nummer 2. Dem wurde gesagt, du bist die Nummer 2. Und dann im Sommer ruft er mich an, sagt, wie sieht's bei dir aus und so. Ich so, bleibt. Die haben mir gesagt, ich bleib die Nummer 1, du wirst die Nummer 2. Und ihn haben sie dann hängen lassen. Und alles war so ein bisschen in der Schwebe, es war alles ein bisschen komisch und so weiter. Und dann kam dann irgendwann mal am Ende Aaron Ramsdale, der Verein hat mehrere neue Leute gekauft, hat gesagt, die wollen neu anfangen. Das war so ein bisschen unrund. Dafür haben sie sich auch entschuldigt und so weiter. Aber wie ich schon gesagt habe, das gehört zum Fußball, das gehört zu dem Geschäft dazu. Das ist auch nicht immer ehrlich. Aber wie gesagt, da gibt es gar kein böses Blut. Ich habe immer noch bei Arsenal sehr, sehr viele Freunde und auch mit den Fans war es immer sehr, sehr positiv. Die haben mich immer supportet und das ist auch ganz geil. In England, da kommst du zurück ins Emirates Stadium und die ganze Kurve feiert dich trotzdem. Und ja, deswegen, wie gesagt, gar kein böses Blut. War eine bittere Zeit, aber da muss man dann einfach weiterziehen.
Aber war das Artetas Entscheidung? Kam der auf dich zu? Wie darf er sich sowas vorstellen? Oder wird dann jemand vorgeschickt? Oder weil das Bild nach außen natürlich schon, ich meine, das ist jetzt das dritte Mal, dass das passiert. Das ist auch das dritte Mal, dass das bei ihm passiert. Und man hat ja schon den Punkt, die Sicht darauf, dass er A, ein harter Hund ist und B, wenn eine Entscheidung gefallen ist, dann ist die gefallen. Punkt aus.
Ja, natürlich hat es der Trainer gemacht, aber ich glaube, der hat dann mit mehreren Spielern das bei uns gemacht, weil er dann gesagt hat, da war dann noch Aubameyang, war da auch noch da, Lacazette war noch da, wer war noch, Nicolas Pepe, hat er uns gesagt, ja, wir wollen einen neuen Weg gehen und was weiß ich was, die Jüngeren, und dann lief es auch am Anfang nicht so gut und es war mit den Zuschauern schlechte Stimmung, bla bla bla, also ein bisschen, ja, so Alibi-Gelaber halt und so weiter, um das irgendwie rechtzufertigen. Aber ich glaube, als Trainer muss man das nicht machen. Als Trainer muss man die Entscheidung treffen, die hat er getroffen und so weiter. Und ja, nicht zu meinen Gunsten. Das, und, ja, das ist manchmal so ein bisschen die Arschkarte des Torwarts, bescheinbar draußen. Und dann lief es, sag ich mal, ganz ordentlich bei uns und so weiter. Aaron Ramsey hat es auch ganz ordentlich gemacht. Und dann auch noch Englisch. Und das ist später dann auch immer so eine Rolle. Dann war es dann schwer, irgendwie zurückzukommen. Deswegen habe ich dann für mich auch entschieden, dann zu gehen. Und Arsenal ist mir dann auch entgegengekommen als Dankeschön, dass ich mich immer reingehauen habe und mich korrekt verhalten habe und hat dann den Preis komplett auf, wie viel war es am Ende? Ich glaube, 4 Millionen Euro war es dann am Ende runtergedrückt, dass Fulham sich das ganze Paket leisten konnte. Und ja, das war dann im Endeffekt auch korrekt von denen, muss man auch sagen.
Und in Fulham sagen Sie heute, dass du preis-leistungstechnisch der beste Transfer bist, mal ganz sicher seit Wiederaufstieg, aber vielleicht sogar einer der allerbesten ever. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Man sagt dem Hemi-End nach, dass es nicht so leicht ist, einen Song choreografiert wiederzubringen. Du hast den Super Bernd Leno-Song, den du wahrscheinlich kennst und auch genießt. Das hat man mir aufgetragen von Fanseite. Man soll dich mal fragen, ob du dir dessen bewusst bist, wie schwierig das war, den einzustudieren für dich.
Dass das so schwierig war, weißt du, also bin ich mir nicht bewusst, aber den Song, den bin ich mir sehr bewusst, weil ich höre den jedes Mal. Also egal, ob auch, weißt du, manchmal in der Stadt, wenn ich manchmal in der Stadt bin, höre ich das. Und ich so, die singen da irgendwo und dann bin ich irgendwo im Laden, auf einmal singt da irgendjemand den Song und so. Aber ich finde den geil, ich find's witzig, selbst für die ganzen, meine Mitspieler sagen immer, super, well, Leno in Goal und was weiß ich was. Und ja, ist auf jeden Fall geil und ja, unsere Fans sind top, wie die uns supporten und alles und auch mich supporten und wie gesagt, jedes Mal, wenn ich auf die Kurve zulaufe vorm Spiel, höre ich den Song und ja, gibt schlimmere Gefühle.
Ein Beatwriter hat mir gesagt, so alles in allem, also so Wortlaut, chillt der eigentlich immer während des Spiels und dann kommen irgendwann so 2, 3 Schüsse auf den zu und dann fängt er an, völlig heiß zu laufen und ich soll dich mal fragen, ob es ein besonderes Gefühl dann in dir gibt, wenn du unbezwingbar wirst, so nennen sie es in Fulham dann.
Unbezwingbar?
Also es gab in der, du bist ja Expected Goals verhinderungstechnisch immer in der obersten Perzentile, was die Premier League Torhüter betrifft, insbesondere erste Saison, die habe ich mir nochmal angeguckt, die Werte, die sind anderswoher, also das ist völlig irre.
Aber letzte genauso.
Letztes Jahr gab es dieses eine Spiel, wo es, glaube ich, irgendwie fast 4 waren, die du verhindert hast oder so. Und deswegen sagt man so, du wirst dann, also da kommt wie so eine zweite Person in dir nochmal zum Vorschein, die dann einfach auf einmal so eine Aura kriegt, die man sonst nicht so kennt.
Ja, ich glaube, ich weiß, was die Kollegen meinen. Das war wahrscheinlich der erste Spieltag in Everton. Und da war ganz, genau, ganz witzigerweise, war Neil Mopay, der Typ, der... der, glaube ich, paar Mal 1 gegen 1 auf mich gelaufen ist und so. Ich glaube, wenn ihr mit Torhütern spricht, manchmal gibt es solche Tage, da ist man wirklich unbezwingbar. Ich weiß nicht genau, was da in einem vorgeht, aber im Spiel ist man sowieso immer im Film. Und wir Torhüter sind sowieso, wir sind komisch, wir sind Weirdos, wir sind irgendwie anders. Und aber da werden wir dann irgendwie, keine Ahnung, da haben wir irgendwas in unserem Gehirn, was dann einfach alles schneller, der Ball ist auf einmal, man ist unbezwingbar, das Tor ist auf einmal klein. Ich glaube, das kann man mit so einem Stürmer vergleichen. Auf einmal macht er jeden Ball rein und das Tor ist riesengroß, der Torwart existiert gar nicht und so kann man das auch als Torwart nur andersrum sich vorstellen. Auf einmal ist man 4 Meter groß, 8 Meter breit und alles und dann ist man einfach on fire. Man ist einfach in seinem Tunnel, Herz ist am Pumpen, voller Adrenalin und
Dann noch Super Bernd Leno und los geht's.
ja, und los geht's. Ich glaub, jeder Torwart hatte in seiner Karriere solche Tage gehabt, wo man einfach unbezwingbar war. Und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Tag, der so kommt. Hoffentlich bald. Hoffentlich bald.
Aber das
Man
passiert
weiß
dann
ja
einfach
seitdem
so aus
nicht,
der
wo es
Situation
ist. Ja.
heraus, oder? Das kann man nicht planen, logischerweise, sonst wird man es ja jedes Mal die Karte ziehen.
Genau, das ist dann, ja, manchmal, das passiert dann einfach so im Spiel. Also irgendwann mal ist man dann in so einem Flow und da denkst du dann so nach dem Spiel oder abends, wenn du so im Bett liegst, kannst du eh nicht schlafen, nach dem Spiel denkst du so, was habe ich heute anders gemacht? Eigentlich hast du immer so die gleiche Routine, aber man hat nichts anders gemacht, sondern irgendwie passiert es dann im Spiel, man ist im Flow und alles läuft dann irgendwie von alleine. Und ja, das kann man sich nicht erklären.
Aber
Ansonsten
ist es vielleicht auch,
wäre es einfach.
ist es vielleicht auch so was Persönliches, dass man sagt, jetzt reicht's? Das gibt's ja manchmal auch, oder? Man merkt ja schon in der Premier League, dass ein paar Spieler, die einfach auf den Zeiger gehen, vielleicht auch bei Ecken, die auf den Fuß steigen und sowas, wo du denkst, jetzt reicht's. Das ist auch so eine, ist es so eine persönliche Abrechnung dann vielleicht sogar, die einen nochmal etwas Besonderes freisetzt?
Vielleicht unterbewusst. Also ich bin ja sowieso so ein Mensch, der glaubt, dass allgemein im Leben sehr viel unterbewusst abläuft. Und vielleicht in dem Everton-Spiel, so ich schon gesagt habe, Neil Mopay, der hat jetzt gar nichts Böses irgendwie gemacht. Das war einfach, er hat mich ein bisschen geschubst, ich bin ein bisschen weggeknickt, Knie ein bisschen verdreht, dies, das und so weiter. Das passiert, das gehört zum Fußball dazu. Aber vielleicht unterbewusst habe ich mir gedacht, Kollege, irgendwie hast du deinen Teil dazu beigetragen, dass ich mich da ein bisschen verletzt habe, ein bisschen Schmerzen hatte, 6 bis 8 Wochen in der Reha gammeln musste. Und vielleicht war das unbewusst und so weiter. Obwohl ich da gar nicht ins Spiel gegangen bin und irgendwie gedacht habe, boah, dem zeige ich es jetzt oder sonst irgendwas. Das kann vielleicht schon so eine Rolle spielen. Aber beweisen kann ich es leider nicht.
Naja, aber er hat ja schon danach, also er hat ja danach dann schon noch auch gesagt, du schauspielerst und so weiter, hat den Schiedsrichter noch angezeigt, so quasi, du wärst ein Schauspieler und so. Also das war schon eine seiner schlechteren Stunden. Das ist ja sowieso einer, der ein bisschen provokativ unterwegs ist, aber das ist ja schon etwas, was ihm auf der Insel auch schon nachhängt. Vielleicht auch zu Recht.
Ja, also ich glaube, im
Musst
Spiel ist
du
da
nichts
schon
dazu
so
sagen.
ein.
Musst du jetzt auch nichts dazu sagen, wenn du nicht willst, aber
Nee,
dafür, da gibt's ja.
er ist ein dreckiger Spieler, keine Frage, der immer ein bisschen da mal Ellbogen und sonst irgendwas. Aber da ist er auch nicht der Einzige, das muss man einfach sagen. Aber ich glaube, so seine ganzen Kommentare, immer was er abgegeben hat, das meint er auch teilweise gar nicht ernst und so weiter. Deswegen bin ich ihm da auch gar nicht böse. Wie gesagt, das gehört dazu. Der schubst hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, weil ich war so ein bisschen am 16er, er wollte mich rausschubsen, dass ich mit dem Ball rausgehe. Ist doch völlig okay. Vor allem in England, da wird immer geblockt, immer Ellbogen, immer schubsen und keine Ahnung was. Und der hat sich ja nach dem Spiel entschuldigt. Der hat dann Hate abbekommen und keine Ahnung was, hat mir geschrieben, hat sich entschuldigt. Dann haben wir immer danach gegeneinander gespielt, kam er extra nochmal zu mir her, nahm später gequatscht, ist dann mit deinem Knie alles in Ordnung und bla bla bla. Und so gehört sich's auch, weil man wünscht niemandem eine Verletzung. Wir sind alle Sportsmänner, keiner hat Bock, sich zu verletzen. Und von dem her war es auch gegessen. Ich bin da auch nicht nachtragend oder so.
Michael Antonio, glaube ich, hat das mal gesagt. Deswegen kann ich es auch rezitieren, zumindest sinngemäß. Er ist einfach ein Assi, machen wir uns nichts vor. Und wahrscheinlich der unangenehmste Gegenspieler der ganzen Liga. Steht irgendwie in meinen Notizen drin, zumindest, dass das mal irgendwann im Interview gefallen ist. Ich würde noch mal ganz gern auf diese Saison jetzt kommen und auf euch, auf Fulham. Also was ich total erstaunlich finde an eurem Kader ist, dass der so aufgebaut ist, dass ihr ein unglaublich athletisches Team seid. Also ihr habt alleine Adama ist ja schon Kaderbreite für sich in verschiedenen Dimensionen. Ihr habt aber Berge dazu geholt, riesengroß, super stark. Ihr habt Schnelligkeit dazu bekommen in Reece Nelson zum Beispiel. Muniz ist ja fast so Mitro-esque auf eine Weise, so, wenn er den Ball hält. Ist das denn so gewünscht? War das immer der Plan von Marco Silva, dass ihr so ein unglaublich physisches Team werdet?
Weiß ich gar nicht ganz genau, aber ich glaube, wenn man zum Beispiel die Stürmer sieht, die waren immer physisch stark. Das war Medro, Muniz, Jimenez, das sind ja auch alles Büffel. Und ja. So an sich, Palenia war ja auch physisch eigentlich ganz stark. Natürlich Berg ist nochmal eine Etage höher. Anderson ist physisch, Adama, selbst Robinson, der läuft auf und ab, ist auch eine Maschine.
Ja,
und alles. Ob das jetzt so bewusst gewollt war, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, von den Spielertypen her passen die perfekt in unser Team rein. Weil wir haben physisch gute Spieler, wir haben Geschwindigkeit, wir haben fußballerische Qualität und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Mix. Vor allem, wir sind jetzt auch kein Man City oder so, das muss man auch sagen, aber wir wollen auch Fußball spielen, wir wollen auch Umschaltspiel, wir wollen pressen, wir wollen auch über Standards Tore erzielen. Also wir haben einen sehr, sehr guten Mix, was uns ein bisschen, was heißt das nochmal auf Deutsch, unpredictable macht, was heißt das? Keine Ahnung. Also es war ein bisschen
unvorhersehbar.
Ja, unvorhersehbar und alles, da kann man das nicht so voraussehen, was wir wirklich machen und ich glaube, das passt perfekt zu uns.
Jetzt habe ich auch schon gesagt, ihr habt die Zahlen schon genannt, ne? Wenn man die Tabelle irgendwann mal bei 85 Minuten beenden würde, dann wärt ihr Top 5, also europäische Qualifikation. Und logischerweise muss ja die Frage an den Torwart gehen. Ihr habt jetzt ein paar Mal, ich glaube 10 Punkte sind schon, die ihr verspielt habt nach Führung, ein paar Mal vor allen Dingen in den letzten 5 Minuten kassiert. Everton jetzt letztes Wochenende, glaube ich, wahrscheinlich noch sehr präsent. Dann das müsst ihr gewinnen, West Ham müsst ihr wahrscheinlich gewinnen und gegen United müsst ihr wahrscheinlich einen Punkt holen, so wie wir es vorhin schon mal hatten. Wie ist die Erklärung? Also wie bewertet ihr es intern, warum es passiert? Weil gemessen an der physischen Stärke, die wir gerade genannt haben, will ich jetzt Konditionen nicht abziehen. Ist das dann ein strukturelles Problem? Ist es ein Konzentrationsproblem? Was macht ihr dagegen?
Ja, ich glaube, das ist also Konzentration auf gar keinen Fall. Also ich glaube, die Ausrede, die dürfen wir nicht zählen lassen. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir dann in den letzten 10, 15 Minuten immer die Kontrolle verloren haben. Und ich glaube, wenn man sieht, vor allem in der Premier League, was da immer für eine Intensität bis zur letzten Minute ist. Wie schon gesagt, letzter Spieltag waren 5, 6, 7 Tore bloß in der Nachspielzeit und so weiter. Und solange man das Spiel nicht killt, das hat der Trainer perfekt gesagt, das Spiel müssen wir immer mal killen. Gegen West Ham haben wir die am Leben gehalten. Wir haben die im Griff gehabt, haben aber trotzdem 2, 3 Chancen zugelassen, die ein Gegner wie West Ham immer bekommt. Auch wenn sie sehr passiv gespielt haben, Konter, Bowen, Antonio, die haben auch schnelle Jungs vorne drin. Und gegen Everton, die spielen nur mit langen Bällen. Da haben die haben die Beto reingebracht und haben da auch ein paar Büffel, die alle nach vorne gekommen sind. Und wenn dann ein Ball auf den zweiten Pfosten kommt und wieder reinkommt, das passiert dann einfach mal im Eifer des Gefechts, im ganzen Getümmel und so weiter. Ich glaube, was wir uns immer ankreiden müssen, ist, dass wir, das Spiel nicht weiter nach vorne verlagern, sondern wir verlagern es immer in unseren 16er rein, verlieren dann die Bälle zu leicht und dann entsteht dieses Ping-Pong-Spiel, was uns einfach entsteht, was für uns, ja, wo wir einfach auch nicht, wie soll ich sagen, ja, wo wir einfach immer zu leichtsinnig waren und so weiter. Deswegen würde ich es gar nicht an einer Aktion immer festmachen, sondern ich würde eher sagen, wir müssen einfach mal das 2-0 machen. In der 80., in der 85., in der, ich glaube, wann haben wir das Tor gemacht? Um die 65. rum in Everton. Und dann vielleicht in der 80., 85. nochmal einen Konter setzen und den Sack zumachen. Dann gehen die Leute alle nach Hause und dann ist vorbei. Weil so lässt du die Leute oder die Teams immer am Leben. Und und dann kassierst du so unnötige Tore, die uns auch Punkte kosten.
Ich würde gern, ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Verbindung hier verloren, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. ich würde ganz gern einmal den Switch rüber machen. Es gibt logischerweise das eine Thema, kommen wir auch nicht aus. Ich finde es zwar ein bisschen traurig, dass alles, über was man spricht, wenn man den Namen Bernd Leno hört in Deutschland, sich um dieses Nationalmannschaftsthema dreht und nicht so sehr um Fulham und die Leistungen, die jetzt in den letzten 2,5 Jahren, glaube ich, so konstant sind, dass es fast schon komisch wirkt an mancher Stelle, dass ein Torhüter nicht mal irgendwann ein kleines Tal durchstreitet. Umso erstaunlicher finde ich es, ehrlicherweise, was jetzt dann im Oktober diskutiert worden ist bei der letzten Abstellungsperiode. Ich will jetzt nicht alles nochmal wieder coin, was der Bundestrainer gesagt hat, was Rudi Völler gesagt hat, was du gesagt hast oder was auch vielleicht irgendwo nicht gesagt worden ist. Ich möchte mal meinen Take dazu geben und dann kannst du was dazu sagen oder auch nicht, wenn du nicht magst. Aber ich habe folgende Idee gehabt, als ich das gelesen habe. Wenn jetzt ein Torhüter seit 6, 8 Jahren in diesem Umfeld Nationalmannschaft ist, Bundestrainer, Bundesco-Trainer, Bundestorwarttrainer und wahrscheinlich auch alle in der Journalie wissen, was er kann, vielleicht auch was er nicht kann, aber vor allen Dingen, was er kann und wie gut die Form ist, dann habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Nagelsmann hat ja gesagt, Leno ist keine 25 mehr, aber das würde ich in dem Fall sogar sagen, genau weil er keine 25 mehr ist, kann er dann auch mal sagen, pass mal auf, ich bin hier nicht der Trainingstorhüter, sondern wenn ich komme, habe ich mir meinen Platz in der Rangordnung erarbeitet und dann würde ich auch gerne spielen, um zu zeigen, was ich kann. Das war mein Take jetzt, also um mal das Ganze etwas zu entspannen. Kannst du damit was anfangen?
Ja, ich glaube, das trifft es eigentlich perfekt, also wie ich das auch gesehen habe und ich hatte gesagt, dass Nübel und Baumann ein Spiel bekommen und dann habe ich gesagt, dass ja, ich wahrscheinlich der falsche Mann bin, da als Nummer 3 dabei zu sein, das für mich einfach mehr Sinn macht und so weiter. Und auch, sage ich mal, in den November-Länderspielen hat sich nicht so angehört, dass ich da eine Chance bekomme. Und wie du gesagt hast, ich bin 32, werde im März 33 und im Endeffekt waren Manu, Ter Stegen immer so ein bisschen davor. Und alles. Und jetzt, dass sie dann in eine andere Richtung gegangen sind, da habe ich dann auch für mich entschieden. Das habe ich auch nicht emotional gemacht. Das habe ich nicht am Telefon entschieden, sondern ich habe vorher schon gedacht, sollte die Konstellation kommen, mehr Sinn, in London zu bleiben und zu trainieren. Und im Endeffekt, man will auch immer mal spielen und aber es ist ja nicht so, dass ich irgendwie dann dabei bin und dann für die Zukunft und keine Ahnung was, sondern im September war ich ja zum Beispiel gar nicht dabei. Also habe ich da auch schon so ein bisschen gemerkt, in welche Richtung das geht. Aber
also ich habe das ehrlich gesagt ja auch überhaupt nicht verstanden, warum da so drüber diskutiert worden ist. Ich glaube, es war einfach ein Kommunikationsproblem am Ende des Tages, dass in beide Richtungen wahrscheinlich ein bisschen zu wenig oder aus beiden Richtungen ein bisschen zu wenig gesagt worden ist. Ich kann es total nachvollziehen. Ich meine, du bist, wie du sagst, 32, du bist in England, du müsstest reisen, du wüsstest, dass du auf der Bank sitzt. Ich gebe jetzt mal das Gegenbeispiel. Wir kommentieren Fußballspiele. Wenn zu mir jetzt jemand sagen würde, der Uli reist dahin, und ist auf jeden Fall die Nummer 1, der kommentiert dieses Spiel. Du setzt dich aber mal draußen hin und vielleicht, wenn irgendwie was abbraucht oder der Uli vielleicht, wenn ihm schlecht wird, dann kommst du, dann würde ich auch sagen, sorry, also nicht, des Geldes wegen brauche ich es nicht mehr machen oder so viel wird es jetzt nicht sein, das ist bei der Nationalmannschaft ja sowieso kein Thema. Deswegen, warum, sorry, also die Reisestrapazen, ich habe in der Premier League viel zu tun, es ist sowieso ein harter Spielplan, wenn du nicht weißt, dass du sowieso nicht eingesetzt wirst. Das kann ich in deinem Alter total nachvollziehen. Du bist jetzt auch keine 17 mehr, wie zum Beispiel ein Paul Wanner oder sowas, der dann sagen müsste, boah, ich darf dabei sein, darf mich mal zeigen. Das kann ich komplett, also ich kann es komplett nachvollziehen. Ich habe mit einem Ex-Nationalspieler gesprochen, ich werde den Namen jetzt nicht erwähnen, der hat halt gesagt, es ist halt immer das Problem, dass im Endeffekt halt der DFB immer noch so eine Art Vorbildsfunktion ist, immer noch sowas, was Emotionales ist und dann halt einfach höher gekocht wird, dass alle sagen, Ehre, Stolz, Land, bla 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 bla, sowas in die Richtung. Vielleicht auch Vorbildfunktion wird ja immer gleich dann mit einhergegeben. Und ich glaube aber, dass das alles Quatsch ist, weil das ist eine Person, die halt einfach für sich entscheidet, sorry, in der aktuellen Phase meines Lebens passt es einfach nicht rein.
Ja, ich glaube, das hast du, glaube ich, perfekt beschrieben, weil im Endeffekt es war und es ist immer ein Privileg, ein Nationalspieler zu sein. Also das will ich niemals verneinen. Also das ist, glaube ich, ganz klar. Aber so wie du sagst, sag ich mal, mit 32, dann sich dann wieder hinten anzustellen und so weiter drum und dran und ja, die Perspektive, das hat mir auch nicht dann so gefallen. Und dann dieses ganze Thema drumherum, das wollte ich natürlich auch nicht. Aber irgendwie ist es dann hochgekocht. Dann hat jeder seinen Kommentar dazu gegeben. Dann am Anfang wussten die Leute nicht mal, dass ich abgesagt habe, sondern die dachten einfach, ich wäre nicht dabei gewesen und so weiter. Und dadurch, dass ich in England bin, kann auch niemand mit mir reden. Ich habe auch in den Medien nichts gesagt. Und dann irgendwann mal ist es durchgesickert, wurde hochgepusht, dann haben ein paar Leute irgendwelche Kommentare gesagt und sonst was. Aber im Endeffekt ist mir das völlig alles völlig egal. Ich habe das, das ist einfach so, weil.
Ja, aber das kriegst du ja auch nicht mehr abgeräumt dann am Ende des Tages. Das steht dann da, jeder gibt seinen Senf dazu, aber die wissen ja gar nicht, auf welcher Grundlage du dich entschieden hast, was der Bundestrainer mit dir kommuniziert hat, ob überhaupt, wie auch immer. Sondern das heißt einfach nur, er will nicht.
Ja, genau. Also im Endeffekt, das wurde ja dann auch so dargestellt, dass ich zum Bundestrainer gesagt habe, ja, ich komme nur, wenn ich die Nummer 1 bin und so weiter. Das war gar nicht der Fall. Also ich glaube, Julian hat es sehr, sehr gut auf der Pressekonferenz gesagt. Natürlich wird er jetzt nicht sagen, er ist willkommen jetzt mit offenen Armen und so weiter und was weiß ich was. Er hat einfach gesagt, natürlich geht die Tür nicht weiter auf. Er wird's ja auch, er schließt die Tür auch nicht. Und muss man ja auch Credit geben. Also das hat er auch korrekt gemacht und so weiter. Und ich habe auch mit ihm darüber geredet. Ich habe ihm auch offen und ehrlich, meine Sicht gesagt. Ja, aber wenn das Thema, das ist im Endeffekt ein Medienthema, das gehört auch dazu. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das ist mir scheißegal, was die Leute da sagen. Also die können dann erzählen. Das ist einfach so. Die können erzählen, was sie wollen. Ich habe mit dem Krone geredet, mit dem Torwarttrainer. Ich habe mit dem Julian geredet, habe meine Sichtweise gesagt und nicht irgendwas über die Medien gemacht oder sonst irgendwas, von dem her passt es doch alles. Und ob die Tür irgendwann mal aufgeht, das wird man sehen. Im Endeffekt, ich sage es auch immer, im Endeffekt wird keiner irgendwie durch irgendein Gelaber oder so wieder reingebracht, sondern wenn ich Top-Leistungen bringe, das hat Julian auch auf der Pressekonferenz gesagt, wenn er Top-Leistungen bringt und sich das vielleicht verdient, vielleicht schnuppert er wieder rein, bekommt dann und das ist das, was ich auch immer mal oder was ich immer haben wollte, Spiele. Ich habe mein letztes Länderspiel, das war, glaube ich, Hansis erstes Spiel. Ich glaube, 2020 war es oder 21 war es nach der Euro. Wie schon gesagt, ich war immer mit Stolz dabei und es war immer ein Privileg. Aber man muss auch ein bisschen nach sich selbst schauen und im Oktober oder bei den Oktoberländerspielen habe ich das Gefühl gehabt, dass es mehr Sinn macht für mich, in London zu bleiben, hier zu trainieren und dann auf die nächsten Premier League Aufgaben
sich vorzubereiten. Ich würde sagen, wir lassen die Tür auch mal offen, knallen sie nicht zu, gehen aber auch mal durch, damit wir das Thema verlassen können. Ein wenig bleibt es aber doch noch da, weil mir die Fulham-Fans aufgetragen haben, die machen sich ein bisschen Sorgen, dass du vielleicht mit Blick auf die WM 26 vielleicht deine Chancen doch nochmal besser sehen würdest, wenn du in die Bundesliga gehst. Aber jetzt mal unabhängig der Nationalmannschaft, lassen wir das mal weg. Ist das nochmal ein Plan, zurückzukehren? Oder sagst du, ich habe ja jetzt hier erstmal einen Vertrag, ich habe unterschiedliche Zahlen gelesen, von 27 bis 28 war alles dabei und ich fühle mich hier sehr wohl.
Den Fulham-Fans beruhigt sagen, dass ich nicht in die Bundesliga will. Also ich habe jetzt nicht den Plan, nochmal nach Deutschland zu kommen. Ich bin jetzt 6,5 Jahre fast hier. Und alles und ich liebe London. Premier League. Ich glaube, das sage ich jedes Mal, wie geil die Premier League ist, wie geil der Fußball ist und ich muss auch ehrlicherweise sagen, das wollen wahrscheinlich die meisten Leute nicht gerne hören, dass ich eigentlich fast nur noch Premier League schaue. Ich gucke ab und zu auch Bundesliga-Highlights so ein bisschen und alles drum und dran, aber
es geht fast gar nicht anders. Jedes Mal, in diesem Podcast, das ist genau richtig.
In unserem Podcast darfst du genau das sagen.
Jedes Mal, wenn Bundesliga läuft, laufen dann irgendwelche brutalen Spiele in der Premier League, da kommt man fast gar nicht drum herum. Das 17:30 Spiel in Deutschland, ich kann das gar nicht schauen, weil jedes Mal um 16:30, warte mal, 16:30 bei uns, 17:30 bei euch, also 16:30 Spiel, da ist halt immer Topspiel in Premier League, da komme ich gar nicht drum herum, Bundesliga zu schauen. Und ich liebe es einfach. Also es wurde mir auch von gesagt, es wäre vielleicht für mich besser, wieder in die Bundesliga zu kommen, aus Grund X, Y und so, was für mich kompletter Müll war. Das ist einfach so, weil ich spiele in der besten Liga. Ich spiele zwar kein Europäisch, aber gegen die Mannschaften, wo ich in der Premier League spiele, gegen die spiele ich vorne und hinten nicht in der Bundesliga. Und ja. Natürlich spiele ich dann nicht unter der Woche. Dafür spiele ich an Weihnachten, an Silvester und dann zwischen Weihnachten und Silvester und was weiß ich was. Von dem her habe ich nicht den Plan, in die Bundesliga zu kommen. Aber wie gesagt, Deutschland ist meine Heimat und ich mag es in Deutschland auch, werde nach der Karriere auch nach Deutschland zurückkehren. Deswegen würde ich es nie ausschließen, aber ich habe ja noch ein paar Jahre Vertrag und ja, fühle mich auch wie 22, im Kopf wie 18. Also von dem her habe ich hoffentlich noch ein paar Jahre hier in der Premier League und bei Fulham.
Was ich mal gelesen habe, ist, dass Marcus Silva und die Kahns ja schon Bock hätten auf Europa. Das würdest du wahrscheinlich jetzt auch nicht verneinen, oder?
Ja, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, ich habe ja schon Marcus Silva ein bisschen beschrieben, der ist sehr ambitioniert. Und der ist auch mit den Kahns immer am Pushen und so weiter, haben auch gut investiert und alles. Top-Saison spielen. Und ich glaube, die letzten zwei Jahre haben wir jedes Mal, als wir oben dran geschnuppert haben, haben wir es dann nicht hinbekommen, konstant weiter Spiele zu gewinnen. Und ja, vielleicht schauen wir mal im Februar, März, wo die Reise dann hingeht, ob wir dann vielleicht wieder in Schlagdistanz sind. Aber ich glaube, zu Europa, vor allem die Fans, da wird keiner Nein sagen.
Könnt ihr auch über einen Cup Run, da war der letztes Jahr auch nah dran, ne? Und dann kam halt was Liverpool, glaube ich, ne?
Carabao Cup sind wir leider schon raus, aber FA Cup mit Wembley und so weiter, das wäre also auch schon das Halbfinale, das wäre auf jeden Fall ein Abenteuer.
Was mich noch interessiert wird, ist, weil es mir gerade einfällt, die neue Riverside Stand, wie siehst du das? Weil ich meine, das Stadion ist ja super cool. Also, wenn du das siehst, auf der einen Seite total urig, auf der anderen Seite jetzt hypermodern, das glaube ich macht auch Bock, oder? Es ist ja absolut einzigartig.
Warte schon mal dort, wo die neue Tribüne.
Nee, leider noch nicht.
Ja, ist mega geil. Also, wenn man die Kamera aus dem Fernsehen sieht, dann sieht man ja die alte Tribüne, dann sieht man die Hütte. Und so weiter. Die Riverside-Tribüne ist leider noch nicht komplett offen, weil innen drin noch irgendwas gemacht werden soll. Und ja, das hat schon was. Also ist krass. Also das Stadion hat ja eigentlich eine Kapazität von 30.000 und im Fernsehen denkt man, das ist alt und klein und so weiter. Wenn ich so überlege, in Leverkusen hatten wir in der Bayern auch 30.000. Das Stadion sieht riesig aus dagegen. Und ja, ich feiere das Stadion. Die Zuschauer sind so unfassbar Mega. Nah dran. Unfassbar nah dran. Und ja, ich feiere das mit den englischen Stadien. Natürlich, die deutschen Stadien sind von den Standards luxuriös, würde ich sagen. Das ist in England nicht so. Sag mal, die Kabinen und so weiter, das hat eher sowas. Hier, mein Heimatverein, SV Germania Bietigheim. Liebe Grüße gehen raus. sowas. Aber ich meine, das riecht nach... Ist jetzt dumm zu sagen, wegen Premier League und so weiter, es riecht nach ehrlicher Fußball. Diese Kabinen und eng, alles so eng, da ist nichts mit Luxus und so. Natürlich Tottenham und keine Ahnung was, die haben alles Top-Stadien. Aber ja, ich feiere das, mir gefällt es und ja, deswegen ist auch unter anderem so ein Ding, warum ich die Premier League so lieb.
In Spanien tauschen sie das riecht nach ehrlicher Fußball aus gegen es riecht nach Pisse. Aber das ist deren Phrase für Original. Aber ich finde tatsächlich auch, dass das habe ich auch immer in einem Premier League-Spiel so gesagt, das ist wahrscheinlich der beste Pre-Match-Walk in überhaupt im Weltfußball, weil diese Bilder, die diese enge Kamera dann fasst, wenn ihr da reinkommt, aus dem Cottage raus, sozusagen rein in das Stadion, ist unglaublich und so original, dass es hoffentlich niemals irgendwie aus der Mode kommt, auch wenn die Kollegen, die sich um die Technik kümmern müssen, immer sagen, naja, das sollten die mal tunlichst schnell umbauen, weil das ist gar nicht so leicht für uns, das alles zu bespielen.
Ja, das machen die schon gut, dass die diese ganze Tradition und das wollen ja auch die Fans und es zeichnet auch den Club so ein bisschen aus. Und ja, auch mit der ganzen Hütte, dann kommen wir da, so wie du sagst, aus diesem Häuschen da raus und da ist ja die Kabine, da ist alles schön innen drin gemacht, aber alles sehr traditionell, auch wenn man von außen im Stadion ist, da ist nichts irgendwas mit Display oder sonst irgendwas, die tauschen da wie das nächste Spiel 19 Uhr an dem und dem Datum, wie bei Union Berlin, wo die einfach die für die Anzeigetafel die Dinge austauschen und so weiter und ich finde irgendwie so ein bisschen Nostalgie und alles, das gefällt uns auch allen, also wenn man ehrlich ist.
Absolut. Absolut. Es gibt noch ein paar Dinge, wir sind schon sehr fortgeschritten, wir haben jetzt vielleicht noch ein paar Minuten, aber ein paar Dinge, ich habe so kleine Fragen aufgestellt, buntes Potpourri, das mich interessiert, weil es stand mal, wir kriegen von der Premier League immer so Match-Facts quasi, wo halt dann drin steht, Bernd Leno ist da und da geboren, so und so viel, bla bla bla. Und da stand unter anderem drinnen, dass es Kontakt gab zwischen dir und Pep Guardiola, er wollte dich anstatt Ederson verpflichten damals. Ist das richtig?
Konkret war da nichts, aber ich habe das irgendwo mal auch gelesen. Also ich wusste, dass da ein bisschen Interesse besteht, dass ich einer der Kandidaten war, aber dass da jetzt irgendwas Konkretes war, das stimmt nicht. Aber dass ich da auf der Liste war, das habe ich auch mitbekommen. Aber wie viele da auf der Liste waren oder ob ich die B, C oder Y-Lösung war, das weiß ich auch nicht.
Okay, weil das war etwas, was ein Mythos, der immer rumwankte, dass eben, aber okay, dann ist es schon mal gut. Und dann natürlich, du bist 2018 gekommen, das war das Jahr, in dem Arsène Wenger ging. Hat der dich geholt oder war das schon Unai Emery? Oder wie lief der Kontakt?
Okay. Das war so. Auch mal auspacken. 2018, da habe ich ja ein bisschen so für mich entschieden, dass ich Leverkusen verlassen will. Da habe ich offen mit Bayer geredet, dass ich einfach auch was Neues will. Ich würde gerne ins Ausland gehen. Und dann gab's ein paar Vereine. Der andere Verein war unter anderem Atletico, da mich Simeone damals haben wollte, weil Oblak, ich glaube, zu Liverpool gehen sollte. Und dann war ich eigentlich schon relativ weit mit Atletico und irgendwann kam auch Arsenal ins Spiel. Verantwortliche Sportdirektoren, keine Ahnung was, die wollten mich haben, aber die wussten nicht genau, wer Trainer war. Und dann lief das alles so ein bisschen so nebenher. Und dann war die Saison vorbei. Ich war ein bisschen bei der Nationalmannschaft und dann kam Unai Emery, wurde vorgestellt und dann haben sie halt der Verein gesagt, wir wollen hier Leno, die Stars und so weiter. Und dann Unai Emery und sein Torwarttrainer haben dann zugestimmt, haben dann gesagt, ja, wir wollen den auch haben, bla bla bla. Und dann war im Endeffekt Atletico Arsenal. Oblak hat sich Zeit gelassen und dann ist die Option Atletico eigentlich zugegangen, weil ich glaube, Liverpool hat dann Alisson geholt, weil Oblak zu teuer war. Und dann habe ich Arsenal gemacht und war auf jeden Fall eine geile Entscheidung.
Okay. Ja, aber das wäre ja auch interessant, weil es gibt ja da wirklich auch ranken sich Mythen drum, wie, wann, wo, weshalb.
Eine letzte Frage hätte ich noch und dann machen wir es zu.
Ich habe auch noch eine. Eine habe ich noch, aber das ist eine gute Abschlussfrage. Nee, ist eine gute Abschlussfrage. Meine ist eine gute Abschlussfrage.
Okay. Ich fange jetzt auch schon mal mit dem Abschluss an. Du hast ein eigenes E-Sport-Team, das heißt, ich gehe davon aus, dass du ein gewisses Spiel, wir wollen keine Werbung machen hier, wo es gibt eh nur noch ein Fußballspiel für Konsolen, dass du das gerne spielst. Wenn ich dich fragen würde, welche Spielstärke hat Bernd Leno, dann sagst du, welchen Wert?
Auf meine eigene Karte.
Ja. Nicht mehr.
Auch wieder, oder?
Ich weiß es nicht. Aber da geht schon mehr.
Ich glaube, oder ist jetzt 83? Ich weiß nur, dass immer mal runtergestuft wurde und dann.
Wie du dich selbst einschätzt.
Ich schau mal nach, was tatsächlich gerade der aktuelle Wert ist.
Aber wie würdest du dich einschätzen, wenn du selber sagst, ich würde sagen, du bist eine 85.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, wenn ich in der Bundesliga spielen würde, wäre ich ein 85er, weil ich glaube, hier, die wollen die Ligen immer gleichwertig machen und so weiter. Ich glaube, so funktioniert es. Weil sonst hat in der Premier League jeder 85, 90, keine Ahnung was, und dann in der Bundesliga Frankreich und sowas haben die dann alle 82, 83 dabei, und dann bei Ultimate Team, das kennen wir auch alle, da wollen die alle so gleich machen und keine Ahnung. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie die das bewerten. Also bei EA, das ist ja auch alles immer korrupt, sag
ich. Das hast du gesagt.
Also in Real Life, nicht Real Life, ist es Overall Rating 82, Potential 82. Weiß ich jetzt auch nichts mit anzufangen.
Wir geben dir eine 90. Heute bist du eine 90.
Ja, ein Marktwert, für den ich voll im Never Ever dran geben würde. Das wissen wir auch.
Genau. Meine letzte Frage ist, die hast du schon ein bisschen angedeutet. Du kommst ja aus Rap City, Bietigheim-Bissingen. Hast du damit irgendwas zu tun? Kriegt man das mit? Ist das was, was dich beschäftigt? Weil ich glaube, das hat das Ganze erst auf die Karte gesetzt. Die ganzen Leute, die daher kommen, Rin, Shindy, bla bla bla.
Ja, das ist brutal. Also wie bekannt Bietigheim-Bissingen geworden ist, fängt an bei Pur, die kennen wahrscheinlich auch noch ein paar Leute.
Olymp.
Über mich, über Shindy, Rin, Bowser und wie sie alle heißen. Also ich kenne die Jungs nicht persönlich. Den einzigen, wo ich persönlich kenne, ist Shindy. Weil mein Bruder ist mit Shindy aufgewachsen und ich bin mit dem kleinen Shindy aufgewachsen und alles. Deswegen kennen wir uns alle, haben auch immer öfters zusammen gechillt und alles. Und ja, von da kennt man sich. Ich habe jetzt Shindy auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber mit dem kleinen Shindy, ja, wie gesagt, bin ich aufgewachsen, man kennt sich und ja, es sind auf jeden Fall alles Gute, Jungs.
Bist du okay, der Kabinen-DJ oder hat man bei Fulham schon von Shindy mal Notiz genommen oder ist es eher...
Ich glaube, wenn ich hier irgendwie Deutschrap in der Kabine auspacke, ich glaube, dann kriege ich auf jeden Fall ein paar Schellen verteilt.
Also, aber hörst du das?
Ist klar. Ich höre Deutschrap, ja. Ich höre Deutschrap sehr gern.
Okay.
Shindy und so, ich glaube, als Bietigheimer muss man das hören. Aber wie gesagt, ich höre das sehr, sehr gerne. Ich höre Deutschrap sehr gerne.
Okay. Ja, weil ich habe in unserer Podcast-Community, die wissen schon Bescheid, wenn ich wieder mal poste, ich bin wahrscheinlich der größte Shindy-Fan, den es überhaupt gibt. Deswegen musste ich die Frage auf jeden Fall stellen. Es musste sein.
Auf jeden Fall.
Perfekt. Uli, gehören die letzten Worte.
Nee, nicht mir. Ich hoffe, du hast dich einigermaßen wohlgefühlt hier bei uns und wir haben jetzt nichts dir angehängt, womit du dich total unwohl gefühlt hast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die letzten Worte gehören logischerweise dem Gast.
Sehr gerne, danke. Hat Spaß gemacht und was geht's besser, das Interview von zu Hause aus zu führen? Homeoffice.
Warte ab, wir kommen schon noch nach Fulham.
Ja, vor allem, ich bin sehr glücklich, weil mir hat gerade... Ja, du, you first.
Bis jetzt habe ich immer nur eure Stimmen gehört.
Okay, du kennst uns immerhin schon, ist doch schon mal gut.
Ja klar, die Stimme, das hört man da bei Sky tagtäglich.
Das stimmt, aber mir hat gerade eine Bekannte geschrieben, die dich wohl um fünf Ecken kennt. Sie hat gemeint, du bist jetzt nicht so der größte Medienfreund, deswegen freut es uns ja schon mal, dass du uns dann doch ganz gut findest. Das ist doch schon mal, oder dass du zumindest Spaß hattest. Sag mal so, das ist wichtig.
Das hat er nicht gesagt.
Das hat er nicht gesagt, ja, aber dass du Spaß hattest. So.
Ja, was heißt Medienfreund? Weil ich glaube, in England ist es ein bisschen entspannter als in Deutschland. Da kommt keiner aufs Trainingsgelände rein, das ist alles ein bisschen gechillter, nach dem Spiel, klar, ein bisschen hier Interview, da Interview und alles. Und wenn man älter wird, dann labert man einfach mal ein bisschen weniger, das schadet nicht.
Du, wir verstehen es genauso, wir sind auf einer Wellenlänge. Deswegen haben wir genau das Gespräch so gewählt, wie wir es gewählt haben, weil uns dieser Zirkus um die Schlagzeilen auch auf den Zeiger geht. Und das müssen wir in einem Podcast ja Gott sei Dank nicht machen, deswegen ist ja super.
So, vielen Dank. Machen wir das Ding zu, würde ich sagen. Danke dir.
Gib ihm, Baby, gib ihm!